Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ich dachte, Sie wären größer. Im Fernsehen sehen Sie größer aus, aber wir sind anscheinend etwa gleich groß.
Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll.
Mir liegt viel daran, dass Sie die Geschichte richtig erzählen.
Süß, die beiden, ha? Huh?
Wir leben jetzt schon seit fast 24 Jahren zusammen. Es fällt mir schwer, darauf zu vertrauen, dass Sie alles so darstellen werden, wie es war.
Und das ist eben die große Frage, was ist Wahrheit überhaupt? Welche Wahrheit über einen Menschen kann man ergründen? May December erzählt von diesen großen Fragen, umkreist sie mit zwei wunderbaren Schauspielerinnen. Über diesen Film wollen wir reden. Außerdem holen wir eine Gastkritik wieder mal ein, eine Fachkritik zum Film Golda, Israels Eiserne Lady. Da wollen wir die historischen Hintergründe genauer beleuchten. Freuen uns auf ein Gespräch dann in der zweiten Stunde mit dem Team von Alle, die du bist und erinnern an den verstorbenen großen Regisseur Thomas Heise. Das alles in den kommenden zwei Stunden Kino im Radio. Hallo allerseits. Radio 1 war vormittags das Filmmagazin wieder aus Potsdam. Letzte Woche waren wir in Cannes und damit erstmal hallo, liebe Anke Lewicke, grüß dich. Hallo, hallo.
Na, vermisst du Cannes, unseren Ausblick auf den roten Teppich?
Ja, ein bisschen schon, ein bisschen
schönes
schon.
Käffchen dabei, ja, ja, ne?
Doch, schon ein bisschen. Wir wollen ja außerdem reden über einen Film, der letztes Jahr da lief. Hat ein ganzes Jahr gedauert, bis er jetzt endlich zu uns kommt. Todd Haynes hat ihn gemacht, also einer der ganz großen Independent-Regisseure. May December heißt dieser Film, wir haben vorhin ja schon mal einen Ausschnitt raus gehört. May December, ich wusste das nicht, ist so ein, ja, ein Begriff, umgangssprachlich, für großer Altersunterschied irgendwie, also in der Partnerschaft. May December macht ja irgendwie auch Sinn, wenn man sich das ja so anschaut. Prominent besetzt dieser Film. Natalie Portman ist da zu sehen. Sie spielt eine Schauspielerin, die wiederum Gracie spielen soll in einem Film. Und Gracie wird gespielt von Julie Moore, ist eine der Lieblingsschauspielerinnen von Todd Haynes. Ich glaube, der sechste Film, den sie hier zusammen gemacht hat. Julie Moore spielt eine Hausfrau, die ist Mutter von, ja, und jetzt wird schon ein bisschen kompliziert, mehreren Kindern. Es ist überhaupt ein Film, der wahnsinnig viele Fragen aufwirft. Aber erklär noch mal die Ausgangslage.
Ja, also mit der Schauspielerin fahren wir quasi in dieses Familienhaus von Gracie in den Südstaaten. Das hat so einen schönen Wasserzugang, das Haus. Das Ganze spielt in den 90er Jahren und der Film passt sich dann mit seiner Grobkörnigkeit auch dem Filmmaterial so von damals an. Das war ja noch vor digital. Und mit der Schauspielerin erkunden wir dann eigentlich dieses Familienleben. Mhm. Und wir blicken, ja, man blickt erst gar nicht durch, weil da gibt es Joe, so Mitte 30, der wird eben von Gracie genauso herumkommandiert wie die Kinder. Und dann kriegen wir mit, das ist eigentlich der Ehemann. Und nach kriegen wir dann auch noch die ganze Geschichte mit. Gracie hatte mit Joe, als der 13 war, eine Affäre. Dafür ist sie ins Gefängnis gekommen. Sie hat das gemeinsame Kind dort geboren. Nach ihrer Entlassung haben sie geheiratet. Dann haben sie noch mal Zwillinge bekommen. Ja, und sie leben jetzt alle unter einem Dach in einem Ort, wo auch ihre erste Familie eben noch lebt. Also ihr anderer Ehemann, mittlerweile gibt es auch schon Enkelkinder und ihre anderen Kinder. Und mit dem Erscheinen der Schauspielerin, also Elizabeth, wird jetzt so eine Verdrängung auch, kommt so hoch. Also so verdrängte Fragen, Verletzungen werden aufgeworfen. Also wie hat man das damals eigentlich alles erlebt? Und ist jetzt dieses harmonische Familienleben vielleicht doch nur eine Fassade?
Anke, man kann auch ganz klar sagen, es ist eine wahre Geschichte. Also liegt der ganzen Sache zugrunde. Das hat etwa so stattgefunden. Die echte Gracie lebt auch nicht mehr. Joe, also der junge Mann, den sie dann geheiratet hat, der lebt noch, hat auch Probleme mit dem Film, muss man auch ganz klar sagen. Und das kann man durchaus auch verstehen. Ich finde schon immer wieder interessant, wie Todd Haynes in seinen Filmen neue Zugänge findet. Also er hat ja immer andere Erzählweisen für seine Stoffe. Wie ist es jetzt hier?
Ja, also ich finde die Musik so spannend. Also die ist ja wie bei so einem Thriller die ganze Zeit. Und die wird immer nur so sporadisch eingesetzt. Und eigentlich banale Szenen werden damit total aufgeladen. Also ganz am Anfang öffnet Gracie dann einmal den Kühlschrank, hat so ein total verschrecktes Gesicht und sagt, oh, es gibt nicht genug Hotdogs zum Grillen. Und an dieser Reaktion merken wir ja schon, dass was anderes vielleicht verdrängt wird. Also dass da was ausagiert wird, was eigentlich an eine andere Stelle hingehört. Und ich finde, der Film hat was von einem Psycho-Thriller, weil die Schauspielerin, das hatte ich ja schon, wie eine Detektivin in die Abgründe dieser Ehe geht. Sie spricht dann ja mit allem, auch mit dem ersten Ehemann, mit dem Sohn aus erster Ehe. Dann ist es aber gleichzeitig auch ein Paranoia-Thriller. Also von was fühlen sich hier alle verfolgt? Was genau ist die unverarbeitete Vergangenheit? Also, und dann ist es ein Psychodrama um zwei Frauen. Also das ist ja ein Katz-und-Maus-Spiel. Das ist ja so perfide, wie die miteinander umgehen. Also ist Gracie wirklich so naiv? Was macht sie da? Und ist eben Elizabeth nicht auch übergriffig, wie sie sich dieser Schauspielerin annähert? Also da wird ja auch wieder ein anderes Abhängigkeitsverhältnis geschaffen, was wieder auf das von Joe und Gracie verweist. Also das hat alles so spiegelbildliche Funktionen und mit Spiegelbildern arbeitet Todd Haynes doch auch immer ganz interessant. Also einmal ist die Kamera doch ein Spiegel und da sieht man diese beiden Frauen und Elizabeth kriegt eben von Gracie erklärt, wie diese sich schminkt und diese Annäherung, die da in dem Moment stattfindet, die hat sowas Unheimliches und natürlich muss man da an Persona von Ingmar Bergman denken, wo eben das Gesicht von Liv Ullmann und Bibi Anderson eins werden. Also da wird auch noch mit Filmzitaten immer wieder gespielt.
Das ist wirklich, ich finde, ein ganz subtiles Duell dieser beiden Frauen, fantastisch gespielt, auch von den beiden Darstellerinnen. Man spürt immer, man weiß immer, alles, was Gracie jemals erlebt hat in den letzten Jahren, ist irgendwie in der Öffentlichkeit diskutiert worden. Also für mich ist es auch mal so, sie verteidigt ihre Autonomie. Das kann man auch irgendwie auch nachvollziehen, was da zwischen den beiden Frauen passiert. Allerdings gibt es ja noch Joe, also den Mann. Und der wird ja doch auch übersehen im Film vielleicht auch von den Frauen schon irgendwie.
Ja, von den Frauen auf alle Fälle. Und man bekommt ja auch mit, wie diese beiden Frauen ihn auf ganz unterschiedliche Art und Weise für ihre Zwecke manipulieren. Aber was ich dem Film hoch anrechne, er wird ja immer mehr zur zentralen Figur. Also am Anfang sehen wir ihn immer nur so auf dem Sofa abhängen, wie er irgendwelche Handwerkervideos guckt. Und dann sehen wir ihn einfach so. Wir erleben da einen 34-Jährigen, der niemals Kind, der seine Jugend nicht ausleben konnte, der jetzt mit seinem Sohn zum ersten Mal kifft, der aber auch nie erwachsen werden durfte, weil Gracie ihn eigentlich auch wie ein Kind herumkommandiert und er nur für sie da sein musste. Also das finde ich schon ganz interessant. Und dass er sozusagen aus seinem Kokon, er sammelt dann ja auch noch Schmetterlinge, also Raupen, also er kommt aus seinem eigenen Kokon raus und fängt auf einmal an, Fragen zu stellen. Also durch ihn kommt ja diese ganze Familienbiografie nochmal in Bewegung. Und das finde ich schon ganz gut, wie der Film das so in aller Beiläufigkeit auch erzählt.
May December, für mich auch ein Film über die Unbestimmbarkeit der menschlichen Seele. Es lässt sich eh nicht alles erklären, es lässt sich nicht alles ergründen, auch wenn das die Schauspielerin immer wieder versucht, da immer wieder Vorstöße wagt. Der neue Film von Todd Haynes mit Natalie Portman und mit der wunderbaren Julianne Moore. Für uns gesehen von Anke Lewicke. Anke, ich danke dir.
Tschüss.
Mach's gut, tschüss.
Minister Kissinger ist in der Leitung.
Ich bin erstens Amerikaner, zweitens bin ich Außenminister der USA und drittens bin ich Jude.
Bitte vergessen Sie nicht, in Israel lesen wir aber von rechts nach links.
Sie sehen, dass das amerikanische Volk einen hohen Preis für seine Unterstützung Israels zahlt.
Wenn es sein muss, dann kämpfen wir eben allein.
Golda, Israels eiserne Lady, so heißt dieser Film, der bei der Berlinale Premiere hatte. Helen Mirren, die Hauptdarstellerin, war ja selbst auch da und hat diesen Film präsentiert, des israelischen Regisseurs Guy Nativ, ziemlich bekannt geworden mit dem Film Skin. Jetzt also porträtiert er die Ministerpräsidentin Golda Meir in den schwersten Tagen ihrer Amtszeit. Ausbruch des Yom Kippur-Krieges, sie muss sich verantworten, danach dann in einem Untersuchungsausschuss Rede und Antwort stehen. Und es ist ein Film, der natürlich diese Politikerin aus israelischer Sicht, würde ich mal sagen, in den Mittelpunkt stellt, getragen von dieser überragenden Darstellerin. Und wir haben uns überlegt, auch als ich den Film so gesehen habe, da fehlen mir viele Hintergründe, da fehlen mir viele historische Zusammenhänge und habe jetzt die wunderbare Möglichkeit, mich zu unterhalten mit unserer Fachkritikerin. Heute also mal wieder eine Fachkritik mit 12 Uhr mittags. Und zwar ist das Annette Vohwinkel. Sie arbeitet als Historikerin und Israel-Spezialistin am Potsdamer Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung. Und ich grüße Sie erstmal ganz herzlich und danke dafür, dass Sie sich den Film für uns angesehen haben. Hallo.
Ja, hallo.
Frau Vohwinkel, wir haben also diese Grundsituation 1973, der verlustreichste Krieg in der Geschichte Israels, verlustreich auch für die Angreifer, also für Ägypten, Syrien und Jordanien. Wie würden Sie erstmal diese Grundsituation beschreiben? Also, dass man Golda Meir ja hier so quasi in Rückblenden immer wieder sieht in ihrem Agieren. Sie sitzt in diesem Untersuchungsausschuss und muss sich dort in den Fragen stellen. Wie ist diese Grundsituation?
Die Grundsituation von hier aus deutscher Perspektive ist ja erstmal, dass man darüber nicht so wahnsinnig viel weiß und deshalb auch dazu neigt, diese Geschichte, so wie sie uns Guy Nativ erzählt, erstmal für bare Münze zu nehmen und auch nicht zu hinterfragen, weil dazu bräuchte man ja Hintergrundwissen. Ja. Und was klar ist, ist, Israel ist in diesem Krieg total kalt erwischt worden. Also so wird es jedenfalls dargestellt. Die Syrien und Ägypten greifen am Yom Kippur an, am höchsten Feiertag. Alle sind in der Synagoge oder zu Hause und fasten. Niemand hat damit gerechnet und es ist gerade noch mal gut gegangen, weil die Armee quasi irgendwann das Blatt wenden konnte und diesen Krieg gewonnen hat. Wenn man hinter die Kulissen guckt, dann stellt man fest, so unerwartet kam dieser Krieg nicht. Ja? Sondern es werden ja in Israel jetzt zu Recht auch Parallelen gezogen zum 7. Oktober, wo es auf den ersten Blick auch so aussieht, als wäre der Staat kalt erwischt worden. Aber es war in beiden Fällen eigentlich mit langer Ansage. Und zwar 1973 mit langer Ansage aus Ägypten von Anwar al-Sadat, dem ägyptischen Präsidenten, der 1973 im Frühjahr mehrere Versuche hat, Israel zu Friedensverhandlungen an den Tisch zu bekommen. Und damit ist er gescheitert. Das heißt aber, man wusste in Israel eigentlich, da ist jemand so frustriert und hat auch mehrfach deutlich gesagt, wenn hier keine Verhandlungen stattfinden, dann gibt es halt Krieg. Aber man hat es nicht ernst genommen. Und so gesehen ist das eigentlich dieses Narrativ, ja, die sind überfallen worden, völlig unerwartet. Das kann man eigentlich aus historischer Perspektive nicht halten.
Also überfallen worden sind sie, das ist ja ganz fraglos und das wird im Film auch gezeigt. Ne? Und es wird am Schluss ja auch gezeigt, wo das Ganze dann hinführt, denn nämlich eben zu diesen historischen Friedensverhandlungen. Jetzt kenne auch ich eben diese Geschichte so, wie sie eben verbreitet ist, dass sie völlig überrascht war, Golda Meir, und dann schnell gehandelt hat. Das ist natürlich für eine dramaturgische Entwicklung im Film auch sehr spannend, sie dann so zu sehen. Also ganz offensichtlich wollte man auch ihre Figur hier in diesem Film ganz besonders blühen lassen, ganz besonders glänzen lassen. Was meinen Sie?
Das ist dem Film auch wirklich gut gelungen. Ich muss auch sagen, wenn ich jetzt als Kinogängerin spreche, würde ich sagen, es ist ein toller Film. Ich fand den spannend, ich fand den, der hatte gute Dialoge. Mir waren diese Kriegsszenen ein bisschen zu viel, aber das ist Geschmackssache. Es hat auch wirklich eine plausible Geschichte und ein gutes Ende und ich habe den total gerne gesehen. Das ist, aber wenn ich jetzt als Historikerin drauf gucke und vor allem als deutsche Historikerin, muss ich auch sagen, dieses Anliegen, was der Regisseur hat, nämlich Golda Meir zu rehabilitieren, weil sie in Israel keinen besonders guten Ruf genießt, der stellt sich aus deutscher Perspektive ja ein bisschen anders dar, weil ich erinnere mich selbst daran, dass mich Golda Meir als Kind erstmal beeindruckt dadurch, dass sie eine der ersten Staatschefinnen überhaupt auf der Welt war. Also mit Indira Gandhi, glaube ich, aber viel mehr gab es da ja nicht. Also das war aus unserer Perspektive ja doch auch irgendwie eine Respektsperson und eine sehr beeindruckende Frau. In Israel wird sie aber erinnert als diejenige, die diesen Krieg fast vergeigt hätte und die dann vor dem Untersuchungsausschuss gelandet ist und am Ende ja auch zurückgetreten ist. So gesehen kann ich dieses Anliegen des Regisseurs gut verstehen, zu sagen, die war ja nicht alleine schuld. Ne? Und es ist völlig übertrieben, so zu tun, als hätte sie das alleine zu verantworten. Eigentlich hat man ja eher Respekt davor, vor einer Frau, die, obwohl sie nicht alleine schuld war, trotzdem die gesamte Verantwortung übernommen hat. Ja. Und so gesehen kann ich das auch verstehen, dass es dieses Anliegen gibt, sie zu rehabilitieren. Mhm. Man muss natürlich irgendwie, also ich als Filmguckerin würde ich sagen, super Film. Als Historikerin würde ich sagen, ja, aber.
Darum befragen wir Sie ja auch, Frau Vohwinkel, um das zu wissen. Wenn Sie noch eine persönliche Bemerkung erlauben, ich bin ja im Osten aufgewachsen und muss Ihnen sagen, ich erinnere mich an diese Zeit natürlich sehr gut. Und was für eine Hassfigur sie war, ohne dass da Kontexte hergestellt wurden. Also bis hin zu Karikaturen, die ich heute als antisemitisch empfinden würde. Also man hat in der DDR das nicht versucht zu erklären, was ist da eigentlich geschehen. Das ist sehr beschämend. Das ist ein beschämendes Element, finde ich, was diese Frau betrifft und nicht nur diese Frau. Deshalb war mir der Film auch so wichtig, vielleicht auch noch mehr von ihr zu verstehen. Sie ist schwer erkrankt, sie weiß, sie wird sterben, sie hat Krebs. Das spielt Helen Mirren, wie ich finde, ergreifend. Und was mir schon irgendwie auch imponiert hat in dem Film ist, wenn das so stimmt, ich weiß es nicht, aber dass sie ja immer wieder auch versucht abzuwägen, also Nutzen und Schaden, politische Entscheidungen. Ihr ist schon klar, welche Tragweite das hat, was sie entscheiden wird, auch wenn sie ganz offensichtlich die Zeichen ignoriert hat.
Ja, das ist vielleicht tatsächlich das Tragische an dieser Figur, ne? Dass man wahrscheinlich nicht die Wahl hatte zwischen richtig und falsch, sondern eher zwischen einem größeren und einem kleineren Übel. Mhm. Und sie hat ja eigentlich eine ausgewogene Entscheidung getroffen, ne? Also es gab die Fraktion, die gesamte Armee mobilisieren wollte. Es gab die Fraktion, die gesagt hat, wir machen einfach gar nichts. Und sie hat quasi die Zwischenlösung gewählt, nämlich eine Teilmobilisierung, ohne einen großen Aufriss davon zu machen. Und dafür hat sie am Ende quasi den politischen Preis bezahlt. Ja, ich glaube, das Problem ist ja bei solchen Entscheidungen immer, dass man hinterher immer schlauer ist. Mhm. Ja, also wenn die Ägypter nicht angegriffen hätten, was sie ja nicht hätten tun müssen, also sie hätten ja auch einfach weiter beharrlich versuchen können, an dieser Friedenslösung zu arbeiten, ne, dann wäre sie natürlich ganz anders in die Geschichte eingegangen. Aber das ist eben der Unterschied zwischen Politik und Geschichte. In der Politik muss man manchmal Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Und hinterher kommen dann wir Historiker und sagen, naja, hättest du mal, ne? Dann, das ist natürlich immer wohlfeil.
Sie sagt irgendwann noch mal im Film diesen schönen Satz, politische Karrieren enden immer im Scheitern. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht übrigens, ob das so stimmt. Wahrscheinlich ist da auch wirklich was Wahres dran. Wir haben eine überragende Darstellerin, da sind wir uns wahrscheinlich wirklich beide einig. Ja. Helen Mirren spielt ergreifend diese Frau, die sich, und das finde ich wirklich, und Sie haben es auch betont, bemerkenswert in einer Männerwelt durchgesetzt hat. Das ist sicherlich ein großes Verdienst, immer als eine der ersten Frauen, Sie haben selbst auch gesagt, in einer so verantwortlichen Position. Golda, Israels eiserne Lady, der deutsche Untertitel kann man auch drüber streiten, bedanke mich sehr herzlich für diese höchst interessanten Einblicke und Hintergründe zur Biografie von Golda Meir. Vielen Dank. Annette Vohwinkel war heute als Historikerin unsere Fachkritikerin. Dankeschön.
Ja, danke auch.
Es ist die Woche der traurigen Verluste. Alexander Lang ist gestorben, Regisseur und Schauspieler, der mit seinen originellen, nachdenklichen, in die Gesellschaft hineinragenden Arbeiten eine ganze Generation ästhetisch mitgeprägt hat, der vielen von uns klargemacht hat, Kunst kann existenziell sein für euer Leben. Auch als Film- und als Fernsehschauspieler ist er unvergessen, ganz besonders schön, finde ich, und das wird sich auch einprägen, die Rolle, die er gespielt hat in Solo Sunny, also diesen Berufsphilosophen, stand ja so im Ausweis. Das hat ja der Sunny ja auch gezeigt, eine seiner schönsten, unvergesslichen Rollen, Alexander Lang. Ebenfalls in dieser Woche gestorben ist Thomas Heise, einer der wichtigsten Dokumentarfilmregisseure Deutschlands. Nicht zuletzt sein letzter Film wird in Erinnerung bleiben. Heimat ist ein Raum aus Zeit. Vierstündiges, monumentales, sehr persönliches Werk. Er war oft bei uns zu Gast bei Radio 1, war immer ein herausfordernder, ein anregender Gesprächspartner. Ich habe mich unterhalten über ihn mit einer langjährigen Weggefährtin. Auch sie eine bedeutende Regisseurin. Denken Sie an Winter AD oder Wer fürchtet sich vom schwarzen Mann? Langjährige Professorin hier an der Filmuniversität in Potsdam-Babelsberg. Gleich erinnert Helke Misselwitz an Thomas Heise. Radio 1 vor vormittags, das Filmmagazin. Thomas Heise war einer der ganz großen Regisseure der deutschen Filmkunst. Er hat Meilensteine geschaffen. Er hat sich vor allem mit jedem Film neu erfunden. Man kann gar nicht sagen, ob er so einen eigenen Stil hatte. Ich finde, er hat in seinen Dokumentarfilmen, und dazu zähle ich so wichtige Werke wie die beiden Filme Stau über die Neonazis in Halle-Neustadt, Filme wie Vaterland oder sein großes abschließendes Meisterwerk über sein eigenes Leben, über seine Familie, über vier Generationen Familiengeschichte und Zeitgeschichte in Heimat ist ein Raum aus Zeit, immer wieder ergründet, was kann Dokumentarfilm eigentlich? Wie gehe ich um mit den Mitteln des Dokumentarfilms? Ein tiefgründiger, kluger, großer Regisseur, der in dieser Woche gestorben ist, eine erschütternde Nachricht. Ich habe sie erfahren von einer ebenfalls sehr bedeutenden Regisseurin als Dokumentarfilm- und als Spielfilmregisseurin von Helke Misselwitz. Helke, und ich kann es eigentlich immer noch nicht so richtig glauben, das ist eine so plötzliche, so schreckliche Nachricht gewesen. Wie hast du es erfahren, wie hast du es auch erlebt, als jemand, der nun wirklich sehr, sehr lange kannte und intensiv mit ihm auch in der Akademie der Künste gearbeitet hat.
Ich habe es ihm angesehen, dass er schwächer wird und krank ist und keine Kraft mehr hat. Und dann habe ich ihn am Grab von Petra Tschörtner, wo wir uns jedes Jahr treffen, an ihrem Geburtstag, unserer Freundin und Kommilitonin. Wir haben ja alle zusammen studiert in Babelsberg an der Filmhochschule von 1978 bis 82. Also Thomas, ein Jahr, ist kurz vor Ende des Studiums, hat er die Schule verlassen, bevor man ihn rausgeschmissen hat. Dort habe ich ihn direkt gefragt, wie es ihm geht. Und da hat er mir gesagt, dass er nicht mehr viel Zeit hat zu leben. Und er hat die Zeit noch sehr intensiv genutzt, um dem liebsten Menschen, mit dem er lebte, seinen Abgang zu erleichtern. Er hat, wie immer in seinem Leben, hat er auch seinen Tod als Material betrachtet. Als Material. Und erstaunlich, er hat nicht gejammert. Er hat nicht geklagt. Er hat sich gesorgt um den liebsten Menschen, mit dem er lebte, damit er ihm keine Last wird, wenn er geht.
Elke, du hast gerade gesagt, er sah sein Leben und auch sein Sterben als Material. So heißt doch einer seiner wichtigsten Filme übrigens, in denen er ja Fragmente verarbeitet hat, Bruchstücke auch aus eigenen Werken. Und ich finde das etwas, was für sein Werk so ganz typisch ist. Also, dass er anerkannt hat, die Welt ist fragmentarisch und unfertig. Und seine Filme haben sich dem auch ausgesetzt?
Naja, er hat sich selbst dieser Welt ständig ausgesetzt und hat ständig in Frage gestellt. Das war nicht einfach, auch für die, die mit ihm lebten. Und er war kein einfacher Mensch. Aber dieses in Frage stellen, das hat er immer produktiv gemacht. In seinen Filmen und vor allen Dingen auch dann in der Arbeit in der Akademie der Künste in der Sektion Film und Medienkunst, wie wir beide da das Direktorat inne hatten. Und da hat er ganz wesentliche Impulse auch gesetzt für Begegnungen. Er hat die Begegnung fortgesetzt von 1981, die mit Hilfe der oder Unterstützung der Akademie der Künste in Ost damals stattgefunden hat. Und er hat diese Begegnung, dieser Abend war nicht perfekt, aber es war ein Anfang, dass man sich zuhört und dass man sich mitteilt und offenbart, was einen auf der Seele liegt angesichts der Konflikte in dieser Welt. Und das ist ja etwas, was wir einfach verlernt haben, dass wir uns zuhören und nicht in Hysterie verfallen über irgendwelche Meldungen und irgendwelche abgenutzten Begriffe jetzt anwenden und den Medien folgen und uns da verführen lassen, sondern dass wir genau hinterfragen. Und diese Genauigkeit, die habe ich hoch an ihm geschätzt, und das machen auch seine Filme aus. Er ist sich ganz treu. Er legt immer zuerst Zeugnis ab. Also er hört zu, beobachtet und ist immer auch in Trauer über die Zustände in dieser Welt. Und er ist nie sentimental, aber wenn einer Pathos kann, er mag kein Pathos, aber er kann das.
Gleich sein erster Film, auch gleich verboten, war ja, warum über diese Leute einen Film?
Das war der Ausspruch des Dozenten, unseres Dokumentarfilmdozenten, der wirklich kein Ruhmesblatt hat, was seine Biografie anbetrifft. Gott hab ihn selig. Aber über Kleinkriminelle 2 in Prenzlauer Berg, und da fragte ihn der Dozent, warum über diese Leute einen Film, und das wurde der Titel.
Das wurde aber auch programmatisch für sein Werk. Also finde ich, auf Menschen zu schauen am sogenannten Rand, Menschen, die niemand sehen will, die niemand wahrnehmen will, da war er auch sehr konsequent, finde ich, in seiner Erzählweise. Und er aber gleichzeitig war ja immer auch wirklich Chronist der Zeit, all der Umbrüche, gerade nach der Wende. Was mich immer wieder fasziniert hat bei ihm, auch bei vielen Gesprächen, war diese Kompromisslosigkeit, wenn ich das richtig sehe. Also er hat das gemacht, was er für richtig empfand, was er machen musste, was er erzählen musste, ist da keine Kompromisse eingegangen, da sind große Werke entstanden. Er hat sich damit aber im Leben auch nicht leicht gemacht.
Ja, er konnte eben auch damit auf die Nerven gehen, sage ich es mal so einfach. Und dennoch, wenn ich nach Hause gegangen bin und gedachte, was hat Thomas heute wieder provoziert? Er hatte recht. Er hatte recht, die Leute wachzurütteln. Er hatte wirklich recht.
Ecke, noch eine letzte Frage. Das Werk ist sehr umfangreich, ist auch sehr vielfältig. Es gibt höchst unterschiedliche Filme, unterschiedliche Themen, auch Erzählweisen. Aber was meinst du, was bleibt? Also gerade seine Verdienste um den künstlerischen Dokumentarfilm, das wollen wir noch betonen, ein Film, der auch ins Kino gehört. Das war ja auch mal eine wichtige Aufgabe für ihn, künstlerische Dokumentarfilme zu machen. Also was wird bleiben von Thomas Heise?
Na, die Filme werden bleiben. Und die Fragen, die er in diesen Filmen, die er nicht direkt stellt, aber über die Montage und über die, wie er die Filme gebaut hat, das sind ja kunstvolle Gebilde. Man denkt, ach, das ist ja alles Hörspiel jetzt und die Bilder, aber die Bilder erzeugen ja etwas zusammen mit den Texten und mit seiner Stimme. Diese Stimme ist bewahrt und gleichzeitig wird sie nie wieder aufgenommen werden, aber es gibt sie.
Heimat ist ein Raum aus Zeit, ist sein letzter Film jetzt also geworden, 2019, und es ist gleichzeitig auch sein Erbe, sein Vermächtnis, sein Blick auf die eigene Geschichte, auf die Familiengeschichte, aber auch auf die deutsche Geschichte, sein großes Thema. All das kann man in diesem Meisterwerk sehen. Thomas Heise ist 68 Jahre alt geworden, viel zu früh verstorben. Mit Hecke Missewitz konnte ich an ihn erinnern. Vielen Dank, lieber Hecke, für das Gespräch.
Danke.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Ist das, dass du manchmal fremden Mann anguckst und das komisch findest, wie der redet oder was der sagt, und nach einer Weile fällt dir auf, dass es dein Mann ist?
Lächelst du so?
Was ist denn jetzt mit meinem Lächeln?
Ich frage, lächelst du immer so?
Du weißt doch, wie ich lächle.
Sieht so aufgesetzt aus.
Warum liebe ich dich nicht mehr?
Liebst du ihn noch?
Einer der schönsten Filme der Berlinale in diesem Jahr im Panorama. Er kommt jetzt ins Kino. Michael Fetter-Natanskis zweiter Spielfilm, der heißt Alle, die du bist, führt uns ins rheinische Braunkohlerevier. Und was da verhandelt wird, das kennen wir hier in der Region auch. Also dieser sehr heftige Strukturwandel, der in den Menschen logischerweise Spuren hinterlässt, der auch ihr Leben ganz persönlich verändert. So auch Nadines Leben, wunderbar sensibel gespielt von Enne Schwarz. Gleich reden wir über diesen Film, über Alle, die du bist, und damit herzlich willkommen in der zweiten Runde von 12 Uhr mittags. Noch immer eine Sendung für Leute, die mehr vom Kino wissen wollen. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Einer der schönsten Filme der Berlinale ist jetzt im Kino zu sehen. Alle, die du bist, mit Enne Schwarz in der Hauptrolle und mit Carlo Liubeke, der auch hier sehr berührend ihren Ehemann spielt, eine sehr verwundbare Figur. Nadine, so heißt die Hauptfigur, also die Figur, die Enne Schwarz spielt, arbeitet im rheinischen Braunkohlerevier, kam aus dem Osten dorthin, und jetzt bedroht der Strukturwandel ihre berufliche Existenz, damit auch die Existenz ihrer Familie, und es wachsen auch die Zweifel an Paul, an ihrem gemeinsamen Leben. Ein faszinierender Film. Ich konnte mich über dieses Werk unterhalten, zum einen mit Enne Schwarz, aber eben auch mit dem Regisseur dieses Films, schon sein zweiter Spielfilm nach Sag du es mir. Ich sprach mit Michael Fetter-Natanski.
Ja, freut mich sehr, hier zu sein mit Enne.
Genau, die ich jetzt als nächste vorstellen werde, denn es ist natürlich ein Film, der lebt von fantastischen Schauspielern und Schauspielerinnen. Da ist zum einen Carlo Liubeck ist der Mann im Film, ist ein Paar-Geschichte, und die bereits erwähnte Enne Schwarz ist da. Herzlich willkommen. Kennen wir bestens aus vielen interessanten Produktionen. Aber kennengelernt haben wir uns mit Alles ist gut. Also schön, dass ihr da seid, und reden jetzt wirklich nur über Alle, die du bist. Ein Film, der zum einen, und das finde ich so faszinierend, was ganz Realistisches hat, das werden wir auch bereden. Es geht wirklich um Probleme, die wir auch in Brandenburg bestens kennen. Kohlebergbau, der Niedergang, Umstrukturierung, Menschen verlieren ihre Arbeit, auch ihre Hoffnung. Zum anderen ist es aber auch ein magischer Film, ein fantastischer Film. Film, der spielt mit verschiedenen Mitteln, Elementen, auch mit Mythen. Und das finde ich erstmal ganz spannend, weil bisher habe ich deine Filme anders gesehen. Es gab immer was Spielerisches, aber dass so ein Marquess, magischer Realismus so reinkommt, ist schon neu. Wie kam das bei dir?
Wir wollten natürlich schon auch einen Film machen, es geht ja immer um Liebe, und in der Liebe ist man, denke ich, jeder muss mal staunen, und es gibt immer auch irgendwie Magie, und die wollten wir natürlich auch filmisch irgendwie umsetzen. Aber ich finde, dass im Film wir das eigentlich sehr selbstverständlich erzählen. Es ist sozusagen, es gibt zwar Gestaltenwechsel und so, aber eigentlich ist das einfach der Blick von Nadine auf ihren Mann. Und dadurch fühlt es sich für mich gar nicht so super surreal an, weil es relativ selbstverständlich ist. Ich glaube, wir nehmen uns alle in Beziehung, mal wie ein Kind war, mal wie ein Tier oder wie eine Mutter oder was auch immer. Und deswegen fühlt es sich gar nicht so weit weg an.
Aber es ist ja das Schöne am magischen Realismus. Auch an Kafka, den wir jetzt feiern, 100 Jahre Todestag von Kafka, nämlich, dass das Absurde, Merkwürdige ganz natürlich erzählt wird als Teil einer Realität. Und das macht diesen großen Reiz auch dieses Films für mich aus. Jetzt haben wir schon ein bisschen was verraten, Enne. Also vielleicht kannst du erstmal dieses Paar schildern, weil die beiden, wir erleben sie ja auch in ihrer Verliebtheit und ihrer Zugewandtheit. Später wird es ein bisschen anders. Aber erstmal, was ist so die Dynamik vielleicht? Was hält die beiden zusammen?
Ich denke, Nadine ist ja eine sehr verschlossene Figur, also die redet nicht so viel, hat aber, glaube ich, eine sehr wilde Innenwelt, die sie nicht so gerne nach außen zeigt, oder vielleicht auch ihre Gründe hat, das gar nicht zeigen zu können. Und ich habe sie mal gesehen als jemand, von der wir nicht viel wissen. Die kommt von weit her, die hat kein Geld, die ist irgendwie alleine, die hat ein Kind. Und in der Begegnung mit diesem Paul geht für sie eine Welt auf. Und das sind viele Welten, glaube ich. Also wirklich eine ganz große Liebe, die all diese Räume hat und die sie irgendwie, da geht wie so ein, die Tür geht auf. Und da kann sie rausschauen. So. Und ja, das ist so. Ich glaube, der Paul ist der hat Humor, der kann machen, der kann die Dinger irgendwie, ja, der sagt einen Satz und alles ist wieder leicht. Und da ist er für sie da. Und sie ist aber irgendwie, finde ich, auch genauso für ihn da, weil sie so viele Dinge in ihm sehen kann. Und da in dieser spielerischen Leichtigkeit bewegen die sich trotz ihres unglaublich schweren Alltags doch.
Was du eben so schön beschrieben hast, also mich hat es auch schon gesagt, also diese Vielgestaltigkeit, das ist ja etwas, was wir alle kennen im Alltag. Also ich bin jetzt auch ein anderer, wenn ich mit euch jetzt rede, als wenn ich nachher nach Hause komme mit meinem Enkel spiele oder so. Ne? Ja. Und wir sehen auch den geliebten Menschen natürlich in ganz verschiedenen Situationen. Das ist übrigens das Faszinosum, finde ich, von langen Beziehungen. Weil kein Mensch ist nur ein Mensch, sondern immer ein Ensemble von Menschen. Deshalb wird es ja auch, finde ich, in einer guten Ehe, guten Liebe nie langweilig. Und irgendwie habt ihr das auch visuell umgesetzt, ohne dass wir alles verraten wollen vielleicht. Aber vielleicht kannst du zumindest mal andeuten, was dieses Prinzip von Vielgestaltigkeit ist. Hat auch was Antikes. Ich sag nochmal, das hat auch was vom Mythos, vom Antiken. Nicht? Zeus verwandelt sich immer in verschiedene Gestalten, unter anderem auch in einen Stier. Aber das ist nur am Rande. Ja, da kommt auch vor. Ne?
Ende, willst du das andeuten? Ja, genau. Nee, man sieht ihn einfach in verschiedenen, ja, er ist von vier verschiedenen Schauspielern, wird dieser Paul verkörpert, und ein Tier. Und viel mehr will ich in dem Fall jetzt auch gar nicht darüber andeuten, weil das muss man dann, glaube ich, auch einfach sehen und genießen. Und ich glaube aber, dass das eigentlich schade ist, wenn man das schon vorher weiß. Das stimmt natürlich, ein bisschen schade ist das, aber ich habe den Film ja jetzt schon 100-mal gesehen und man kann einfach in Ennis Spiel immer wieder noch was entdecken, selbst wenn man die anderen Gestalten irgendwie, ah gut, habe ich die Idee schon verstanden, aber Enne hat man immer noch was neu zu entdecken.
Das war wahrscheinlich für dich beim Spielen ja auch faszinierend, denn du spielst ja dennoch immer mit derselben Person. Auch wenn er in unterschiedlichen Aggregatzuständen, würde ich jetzt mal sagen, so auftaucht, bist du ja immer seine Frau und siehst natürlich in diesen unterschiedlichen Ausgestaltungen ja doch immer ihn.
Ja, das ist natürlich irgendwie eine große Frage, auch mit dem selber, ne? Weil ich ja irgendwie schon davon ausgehe, dass man auch immer ein anderer wird, je nachdem, mit wem man zu tun hat. Und irgendwie der andere ist irgendwie immer ein Fremder und man selber auch. Und dadurch war das aber natürlich als Schauspielerin eine unglaublich tolle Aufgabe oder Herausforderung, dass man eigentlich seinen Kern irgendwie mitnimmt und aber immer mit dem anderen doch auf andere Spieler oder eben auch andere Wesen trifft. Und wo ist da dann der rote Faden? Und der ist aber doch irgendwie immer in der Begegnung. Also so immer im Neuen. Man ist irgendwie immer ein Neuer und immer ein Anderer.
Genau, und wenn man das versteht, dann kann es auch funktionieren, finde ich, in der Beziehung. Wenn man weiß, der andere ist nicht der gläserne Mensch. Selbst nach 30 Jahren kennen wir den anderen nicht vollständig. Und ich finde, es ist ein Geschenk übrigens. Wie ist denn diese Idee entstanden? Ich muss es trotzdem jetzt mal fragen. Wie kommt man auf so eine Idee, die wir hier nur vage beschreiben, aber doch zumindest angedeutet haben?
Es ist auch immer gar nicht so leicht, weil meine Ideen, die sammeln sich so über mehrere, kann man fast sagen, Jahrzehnte. Oder vielleicht sogar aus der Kindheit mal mit irgendeiner Idee, die ich damals noch gar nicht verstanden habe, und dann sammeln die sich so. Ich glaube, die Idee, eine Figur ja, über verschiedene Darsteller zu verkörpern, die gibt es ja auch schon, die hatte ich schon lange, aber die gibt es jetzt auch schon. Aber
Bruno L. zum Beispiel.
Genau, das, ne? Ja. Mhm. Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch diesen Bob Dylan-Film oder so, das sind ganz andere Filme, aber das gibt's schon. Aber ich glaube, die Idee, das aus der Perspektive der Frau zu erzählen, es ist eigentlich über sie etwas erzählt. Was ist ihr Blick? Was hat sie für Sehnsüchte, für Bedürfnisse? Wieso sieht sie jetzt diese Person? Das gibt's vielleicht auch schon, aber ich habe es noch nicht gesehen. Und das war auch bei Anne einfach das Tolle. Ich finde es so schön, sie ist eben auch, die anderen wechseln, aber sie ist auch alle anderen und bleibt trotzdem Anne.
Alle, die du bist, mit Anne Schwarz, ein Film von Michael Vetter-Natanzki. Gleich reden wir weiter über dieses Werk. Alle, die du bist, der neue Film von Michael Vetter-Natanzki, der bei uns im Babelsberg studiert hat, wollen wir auch nicht vergessen, mit einem tollen Ensemble mit dabei als Hauptfigur Anne Schwarz. Wir haben schon beschrieben, mit wie vielen Facetten sie selber diese Figur spielt, aber eben auch die anderen Figuren wahrnimmt. Aber sie hat ja auch einen ganz realistischen Hintergrund, also einen ganz proletarischen übrigens, Anne. Und auch da dachte ich mir, interessante Besetzung, eine Frau, die also mit der Kohle arbeitet, die da auch mit den Kumpels umgeht. Wäre ich jetzt vielleicht sofort nicht drauf gekommen, muss ich sagen, nach vielen Figuren, die ich von dir schon gesehen habe. Und ich weiß, du kannst alles spielen. Trotzdem fand ich das schon erstmal eine ungewöhnliche Besetzungsidee. Wie ging es dir so in der Kohle mit dieser Erfahrung?
Ich bin ja an der, jetzt habe ich ich gesagt, ja, ne? Ja, Nadine. Also gerne. Nadine kommt aus Brandenburg. Das war für mich schon eine kleine Hürde, weil ich natürlich nicht daherkomme und mir sehr bewusst ist, wie wichtig die Sprache für eine Figur ist. Nun ist es aber auch so, dass der Michi ein Buch geschrieben hat, was eine eigene Sprache besitzt, finde ich. Und eigentlich wie auch das authentische, realistische da auch in der Sprache aufgehoben ist, irgendwie woanders. Das heißt, man kann sich da ein bisschen entspannen mit dem Authentischen, weil es irgendwie eine Form hat, die das schützt. Dadurch war das eine schöne Aufgabe, sich diesen Dialekt irgendwie anzunehmen und den dann aber auch wieder total zu vergessen. Und da haben wir miteinander auch gearbeitet, haben Tonaufnahmen uns angehört, einfach gesucht. Wir sind auf die Suche gegangen nach dieser Figur. Wo sie herkommt, also aus einem kleinen Ort, irgendwo im Nirgendwo, das ist mir dann doch gar nicht so fern. Ich komme tatsächlich natürlich aus einem Hintergrund, wo es das Studium gab, also solche Dinge, aber auch aus dem Hintergrund, wo es Sozialhilfe gab und eine alleinerziehende Mutter. Also dadurch war es schon, gab es Anknüpfungen, mit denen ich dann umgehen konnte. Und ja.
Wie war es bei dir, Michael? Also Köln ist die nahegelegene Stadt, aber wir sind ja dann doch in dieser Umgebung, also in diesem Braunkohlegebiet ist es dort. Was hat dich da erstmal hingezogen? Warum eine Geschichte dort
anders? Also ich komme aus Köln, ich bin da aufgewachsen und ich habe immer Fußball gespielt gegen die Vereine. Fußballvereine sind ja oft an so Fabriken und sowas. Also es war früher mal so, ne? Und ich habe da immer Fußball gespielt und habe da schon diese riesen Fabriken gesehen. Das hat mich dann als Kind schon irgendwie beeindruckt. Deshalb wollte ich da unbedingt nochmal hin. Und ich finde es einfach auch irgendwie wichtig, von dieser Welt zu erzählen, ohne diesen nur romantisierenden Blick zu haben oder nur so einen bemitleidenswerten, sondern einfach so eine Figur wie Nadine zu haben, die genauso ja, komplex ist wie alle anderen auch.
Sehr stark ist, finde ich, sich auch durchsetzt, auch kämpferisch ist. Also, weil sie ist ja genau wie alle anderen und das ist eben das, was uns auch verbindet, glaube ich, jetzt in Brandenburg, betroffen von diesem Strukturwandel. Also es sind ganz konkrete soziale Prozesse, die damit erzählt werden und das ist fast dokumentarisch genau und ich denke mal auch genau recherchiert oder zumindest empfunden, wie es den Leuten da gerade geht, wenn man weiß, man hat im Grunde keine Zukunft, zumindest nicht in diesem Beruf.
Ich glaube, das ist die Bedrohung, die im Raum steht. Also das ist sozusagen die Waagschale, das liegt da alles als Gewicht drauf und da versteht man dann auch diese Not, in der die Leute sind und warum die so kämpfen, aber das sind ja keine Leute, die Selbstmitleid haben, sondern Nadine hat ja Geschwindigkeit und das mag ich an der, die geht nach vorne, die geht mit dem Kopf durch die Wand und dadurch ist sie dann irgendwann auch, hat sie die Stellung, dass sie da irgendwie die Abteilung leitet und dass sie kämpft und natürlich kostet das sehr viel Kraft. Auch.
Ja, also sie ist so eine Mutter Courage Braunkohle, muss man sagen. Also sie reißt die anderen. Die anderen sind ja da teilweise oft sehr kompromissbereit. Das ist für diese Figur nicht unbedingt typisch, finde ich, dass sie Kompromisse eingeht. Ich denke, sie ist schon eine Frau mit einer großen inneren Stärke und Kraft und vielleicht auch so eine Art Idealbild, was du da mit entworfen hast.
Anne hat es ja gerade schon super beschrieben. Sie hat diese Schnelligkeit, sie ist schlagfertig, sie ist da, sie hat auch Ideen, auch ne, in der Beziehung, aber auch sie probiert ja alles auch aus, um diese Beziehung eigentlich auch zu retten und ihre Liebe. Und gleichzeitig hat sie aber eben auch diese Zweifel, sage ich jetzt mal, was ihre eigenen Gefühle betrifft und wie Lieben eigentlich funktioniert, was tatsächlich auch irgendwie meine Fragen und Zweifel sind, die ich in diesen Film mit reingebracht habe. Und daher ist sozusagen Paul auch, du hast es vorhin so schön beschrieben, in was sich Nadine alles verliebt, aber ich glaube, was er hat, er kann sagen, ich weiß, was Liebe ist, jetzt nochmal ganz plump. Und ich glaube, dass das wiederum auch eine große Stärke ist. Dadurch sehe ich die beiden eigentlich genau irgendwie auch, weiß nicht, ob das Gleichgewicht ist, aber irgendwie genau.
Aber gespiegelt vielleicht so. Also irgendwie sehen sie sich natürlich ineinander, erkennen sich. Ich habe mal gesagt, also Carlo Lübeck spielt die Hauptrolle, stimmt ja gar nicht so ganz, wenn man so will. Also er ist schon der am meisten Paul, sozusagen. Der meiste Paul. Es gibt eben noch die anderen Pauls. Und auch das ist ja nochmal eine parallele Geschichte, wenn man so will. Also wir haben ja mehrere Ebenen, nämlich auch seiner seelischen Probleme. Also er nimmt die Dinge doch vielleicht anders auf und verarbeitet sie anders, als sie das tut.
Ich würde sagen, der Paul, der hat immer so ein bisschen so Panikattacken. Wenn der in die Enge getrieben wird, dann kann der sich nicht mehr bewegen. Dann muss man ihn da immer so ein bisschen rausretten.
Das war jetzt aber richtig so die Frau, finde ich, die Ehefrau. Das klang jetzt so gar nicht mehr,
als, mein, ob du, mein Paul.
Als ob du von einer Figur sprichst.
Sondern das auch ein schöner
der Paul,
Titel.
Mein Paul, ach.
Ja. Nächster
Film.
Dann noch eine letzte Frage, wirklich ganz banal so zur Machart, weil das sind ja die echten Räume, es sind die echten Landschaften, die Industrielandschaften, die ja auch im Niedergang irgendwie sind, die sind mit aufgenommen worden. Es ist eine relativ komplizierte Struktur, man dreht ja dann auch nicht chronologisch, vermute ich mal. Also dann auch immer genau zu wissen, mit welchem Paul zum Beispiel spiele ich gerade oder wie nehme ich diese Räume mit hinein, dass sie sich nicht verselbstständigen, sondern immer doch der Hintergrund sind für eine Liebesgeschichte. Zuallererst ist es doch eine Liebesgeschichte. Also wie war die Arbeit?
Diese Umgebung und wo wir das alles gedreht haben, das war, man muss aber auch sagen, zum Beispiel das Haus hat unser Szenenbildner im Grunde gestaltet und da unglaublich viel Liebe reingepackt, was auch sehr für diese Beziehung sehr, sehr wichtig ist. Ich sehe es so, gucken vielleicht, sieht das Ende anders oder kann da widersprechen. Ich habe dieses Drehbuch geschrieben und habe natürlich mit meinem Team gemeinsam diese Orte ausgesucht und das waren für mich fast die inszenatorisch wichtigsten Elemente, um den mitzugeben. Beim Dreh, Ende, wir konnten jedes Take eigentlich verwenden, dann durfte ich mir nochmal irgendwie einen Take wünschen, eine Variante oder so. Aber diese Umgebung zu schaffen und solche Sachen, das war letztendlich die, glaube ich, inszenatorisch wichtigste Entscheidung, weil ich muss dann gar nicht jetzt groß irgendwas sagen, sondern guck dich um. Siehst siehst du das? Und dann ist eigentlich schon klar, wo man ist und wie Verortung ist. Und das wäre, glaube ich, meine Antwort darauf.
Genau, dein und Ennis, darauf, wie es ist. Denn oft vielleicht nicht ganz genau zu wissen, wo stehe ich jetzt hier gerade, mit wem rede ich jetzt hier gerade, weil es eben, wie gesagt, ja nicht chronologisch war.
Aber ich fand eh, dass wir, also dass ich mit Michi immer so im Jetzt war und irgendwie so an jedem Ort war, dass ich das nicht, gar nicht so schwer fand. Also wir haben uns irgendwie immer einfach jeden Tag, wir waren irgendwie so, das war so, alle waren so anwesend. Es war ganz schön. Also alle kamen so an und waren da und eben auch der Ort. Und dann begann man genau da, wo man war und hat sich irgendwie die Situation und die Szene erspielt. Ja. Und wenn alle da sind und ja, und anwesend sind, dann geht das eigentlich ganz gut.
Alle, die du bist, verbindet auf faszinierende Weise die soziale Erosion der Kohleindustrie und die Gefährdung einer Liebe. Ein Film von Michael Vetter-Natanzki mit Enne Schwarz. Mit beiden habe ich mich unterhalten und Sie können sich auch unterhalten mit Enne Schwarz. Nämlich morgen um 17 Uhr ist sie zu Gast in den Hackeschen Höfen im Kino dort in Berlin und wird dann Rede und Antwort stehen. Morgen um 17 Uhr, alle, die du bist, in den Hackeschen Höfen. Enne Schwarz ist dabei. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt reden über den neuen Film zweier Regiebrüder, die sich in den letzten Jahren als Independent Stars einen Namen gemacht haben. Auch bei uns schon waren. Ich erinnere mich an ihren wunderbaren Film bei der Berlinale, Bloody Nose, Empty Pockets. Das war ein herrlicher Film, der uns alle begeistert. Jetzt kommt ihr neuer Film gar nicht erst ins Kino, hat es nicht geschafft, sondern kommt gleich zum Streamingdienst Mubi, die sich ja sehr bemühen um Independent-Kunst, um gute Arthouse-Filme. Insofern ist es schon auch richtig, finde ich, dass wir in dem Falle auf einen Streaming-Dienst verweisen. Grüße aber erstmal ganz herzlich Anna Wollner. Hallo, hallo, liebe Anna.
Hallo, lieber Knut.
Die mit den Beinen, jetzt sollten wir ihren Namen endlich auch mal nennen, mit Turner und Bill Ross gesprochen hat. Sehr sympathische Leute übrigens, ja. Finde ich, sehr originelle Menschen und sehr zugewandt, Anna. Der neue Film von Ihnen, also Gasoline Rainbow, was müssen wir uns unter diesem Werk vorstellen? So wie ich die beiden kenne, nichts Gewöhnliches.
Nein, überhaupt nichts Gewöhnliches. Es ist ein Roadmovie und es ist ein bisschen das Porträt einer verlorenen Generation gespielt und auch in Anführungsstrichen geschrieben, mitgeschrieben von den LaiendarstellerInnen. Mhm. Es geht um Makai, um Mika, Nicole, Natalie und Tony. Die gehen alle zusammen auf die Highschool. Die sind so eine richtig eingeschworene Gruppe und wollen nach dem Abschluss auf ein letztes großes gemeinsames Abenteuer, so eine Art Verabschiedungsritual von der Jugend mit einem alten Van, der wirklich kurz vorm Auseinanderfallen ist, bis zum Pazifik.
Are you guys sure you want to do this?
Yes. Oh, yeah.
I see him.
Jump in now. Yeah.
Ihr Ziel, die Party am Ende der Welt, wie sie es selber nennen.
Jetzt ist Anna, machen wir es mal nichts vor, die Filmgeschichte voll mit so einem Film. Also junge Leute steigen in einen alten Bus und gehen auf einen Roadtrip. Was macht Gasoline Rainbow so anders?
Es ist auf dem Papier natürlich ein alter Hut, aber auf der Leinwand überhaupt nicht. Es ist ein Film über Abgehängte. Die fünf kommen aus Wiley in Oregon. Das ist ein Ort, Abgehängter geht nicht. Die blicken mehr oder weniger in eine perspektivlose Zukunft und die sagen sich mit dem Trip, scheiß drauf, wir machen einfach. Und unterwegs, da treffen sie Gleichgesinnte. Die treffen Punks, Hippies, Skater, Aussteiger und merken, dass sie ihren Weg eigentlich selbst wählen können. Das alles aber nicht mit so einem ESO-Kitsch erzählt, sondern ja, du kennst die beiden Brüder, Bill und Turner, ja, dokumentarisch unglaublich authentisch und sie haben das Ganze eben tatsächlich auch mit LaiendarstellerInnen gedreht.
Auch das ist nicht untypisch für ihre Arbeitsweise, es war auch in dem Film davor schon so, mit dem sie auf der Berlinale waren und wo man immer dachte, man sieht einen Dokumentarfilm. Jetzt hast du ja mit den beiden gesprochen, stell sie uns doch mal vor, also wer sind die?
Sie sind unglaublich sympathisch und sie sind in Anführungsstrichen auch unglaublich jung. Jahrgang 80 beziehungsweise 82 und die beiden haben ja ihren ganz eigenen authentischen Stil. Sie lassen sich Zeit, die nehmen sich die Zeit und kommen dadurch den Menschen total nah, auch bei diesem Spielfilmansatz und das ist den beiden auch total wichtig.
This came out of the pandemic. We had actually just opened our last film at Berlin right before the world shut down.
Die erste Idee hatten wir zu Beginn der weltweiten Corona-Pandemie. Wir kamen gerade von der Berlinale, wo wir unseren letzten Film vorgestellt hatten und über Nacht wurde die komplette Welt runtergefahren. Wir erinnerten uns sofort an unsere eigene Jugend. Wir wollten damals einfach nur raus, die Welt, die wir kannten, hinter uns lassen und eine neue entdecken. Genau die Generation, die das jetzt nicht mehr konnte, wollten wir in den Fokus stellen. Wie geht es denen, die da raus wollen und nicht können? Den Roadtrip haben wir als Vehikel für all diese Sehnsüchte angelegt. Wichtig war uns dabei aber, dass wir nicht über sie sprechen, sondern mit ihnen.
Ja, das haben sie gemacht.
Jetzt haben wir also hier wieder Laiendarsteller und Laiendarstellerinnen. Das verändert ja auch die Ästhetik eines Films, also die Erzählweise.
Es ändert nicht nur die Erzählweise und die Ästhetik, es verändert natürlich auch das Spiel, weil die fünf eben nicht irgendeine Rolle spielen, sondern die Rollen aus ihren Charakteren, ihrem Leben heraus entstanden sind. Und es gab auch ja kein Drehbuch im klassischen Sinne.
We create the composition. You know, it's kind of like writing the coloring book.
Wir haben ihnen nur die Vorlage geliefert, ein bisschen wie eine Art Malbuch. Sie mussten das Ganze mit Farbe ausfüllen. Wir hatten die grobe Richtung des Films, die Drehorte, den Rhythmus. Den Rest mussten sie machen. Es war ihre Erfahrung. Sie haben diese künstlichen Welten erschaffen, die dann auf einmal sehr real wurden. Wir haben ihnen eigentlich nur den Rahmen für all das gegeben.
Jede Handlung, jedes gesprochene Wort kommt aus den Jugendlichen heraus und das merkt man und das macht den Film auch wirklich zu einem sehr sehenswerten Porträt eben über diese verlorene Generation, die alles daran setzt, ihr vordefiniertes Schicksal zu ändern.
Anna, wir freuen uns auch schon auf das nächste Werk von den beiden, von den Ross-Brüdern. Das wird aber auch wieder eine Weile dauern bei dieser Arbeitsweise. Sie lassen sich, du hast es ja gesagt, auch viel Zeit bei der Arbeit. Jetzt also ihr aktuelles Werk seit Donnerstag auf Mubi zu besichtigen, Gasoline Rainbow. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Anna, und schönes Wochenende.
Sehr gerne, schönes Wochenende, lieber Knut.
Und dies war es auch schon wieder mit 12 Uhr mittags, unser Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit einer neuen Ausgabe des Weekender, präsentiert von Raffaella Segarra. Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß jetzt mit Raffaella. Machen Sie es gut. Tschüss.
Radio 1. Nur für Erwachsene.